Gott, wir beten heute Morgen, dass du zu uns sprichst durch dein Wort. Herr, wir beten, dass du uns hilfst, offene Ohren, offene Augen, ein offenes Herz zu haben, Herr. Wir bitten dich, dass du den Boden unseres Herzens fruchtbar machst, Herr, dass keine Dornen wachsen können und die Samen, Pflanzen ersticken. Wir bitten, dass keine Vögel kommen können, die wegessen. Wir beten dich an, wir erheben dich und wir danken dir. Amen. Soll ich das Mikro einfach nehmen? Aufnahme läuft? Wunderbar. Cool. Ja, wir machen weiter mit Lobpreis. Das ist der Gedanke, den wir haben. Wir machen nicht erst eine halbe Stunde Lobpreis und dann eine halbe Stunde Predigt, sondern wir machen eine halbe Stunde Lobpreis, eine kurze Gebetsunterbrechung und machen dann gerade weiter mit Lobpreis. Lasst uns in dem, was wir einander sagen, in dem, wie wir reagieren auf Gottes Wort, das wirklich in der Herzenshaltung der Anbetung und des Lobpreises machen, weil alles zu Gott hin geschaffen ist. Amen. Der David übersetzt für euch, falls ihr Übersetzung braucht. Is there anyone who needs headsets and translation from German into English? No one, okay. David, würdest du mal kurz mit deinem iPad winken? Guck mal, unser Übersetzer hat die Predigt auf dem iPad und ich muss Papier benutzen. Also, was für eine Art von Gemeinde sind wir denn? Ich habe die goldene Uhr, sagt der Sepp. Du hast vollkommen recht. Wir sind in der Predigtreihe. Wir predigen und lesen durch den Kolosserbrief durch. Und das ist ein Brief an Christen geschrieben. Wenn du heute Morgen hier bist und du bist ein Christ, Jesus Christus ist dein Herr, dein Meister, dein Erlöser und dein größter Schatz, dann ist dieser Brief für dich geschrieben. Und wenn du sagst, Jesus Christus ist noch nicht mein Herr und noch nicht mein Erlöser, noch nicht mein Meister, nicht mein größter Schatz, was will der da vorne überhaupt von mir? Dann ist dieser Brief auch für dich geschrieben. Gott lädt dich heute Morgen ein, Teil von dieser weltweiten großen Familie zu werden, von Leuten, die leidenschaftlich Jesus Christus lieben und ihm nachfolgen. Also es gibt heute Morgen keinen, der nicht angesprochen ist. Wir befinden uns in Kapitel 3 des Kolosserbriefes. Wir haben insgesamt 4 Kapitel. Und zu Beginn möchte ich euch so am Anfang des neuen Jahres einen kurzen Überblick verschaffen. Previously on HDH. In der ersten Hälfte seines Briefes, den Paulus an die Christen in Kolosse schreibt, legt Paulus so ein Fundament für die Gläubigen. Ja, er erzählt von dem Fundament, auf dem die Gläubigen stehen. Sowohl die Christen in Kolosse als auch alle anderen Christen. Er spricht von dem Fundament des Glaubens von Jesus Christus, dem gottgewordenen Menschen, von dem Anfänger und Vollender des Glaubens, von demjenigen, der gekommen ist, um sein Leben hinzugeben, damit Menschen Gott erleben können und damit Menschen ewiges Leben erleben können. Paulus nimmt sich viel Zeit, um darüber zu sprechen. Jesus Christus ist Haupt der Gemeinde. Jesus Christus ist Gott. Er sagt, alles ist durch Jesus und zu ihm hin und zu ihm hin geschaffen. Jesus steht über allen Dingen. Jesus ist das Haupt der Gemeinde und durch das Blut seines Kreuzes hat er Frieden geschaffen mit Gott, zwischen Menschen und Gott. Weil Jesus für dich starb, hast du ewiges Leben. Die einzige Grundlage deiner Errettung ist Gottes Gnade. Das ist, was Paulus in der ersten Hälfte seines Briefes sehr stark betont. Er spricht über nichts anderes. Und in der zweiten Hälfte, in der wir uns momentan befinden, wendet sich Paulus dem praktischen Alltag zu. Was können wir mit diesem Fundament anfangen? Warum ist es wichtig, über dieses Fundament zu hören? Er sagt, ein Fundament ist dafür da, damit man darauf aufbauen kann. Und Paulus nimmt die zweite Hälfte des Kolosserbriefes und gibt uns Bausteine, wie wir ein festes, solides Haus bauen können auf dieses Fundament. Er sagt in der zweiten Hälfte des Kolosserbriefes, weil Gott auf eurer Seite ist, könnt ihr Christsein 1.0 und Gemeinde 1.0 leben. Weil Gott auf eurer Seite ist, könnt ihr Sünde in eurem Leben töten. Das war die letzte Predigt vor dem Weihnachtsgottesdienst. Töte die Glieder, die auf der Erde sind. auf der Erde sind, tötet eure Sünden. Die Grundlage macht es möglich. Und er sagt, ihr könnt den alten Menschen ausziehen. Das, was früher normal war für euch und was ihr nicht loswerden konntet, das könnt ihr durch die Grundlage, durch das, was Jesus Christus getan hat, ablegen. Aus Gnade, durch Glauben seid ihr errettet. Das ist die gute Nachricht der Bibel, deswegen heißt es die gute Nachricht. Aus Gottes Gnade, durch den Glauben, wirst du ein neuer Mensch. Du bist ein Bettler gewesen und du bist zu einem Königskind geworden, wenn du Jesus Christus angenommen hast. Und wenn du zu Gott wieder Frieden herstellen konntest, durch die Gnade und durch den Glauben und durch das, was Jesus Christus getan hat. Der alte Mensch ist Vergangenheit, du bist ein neuer Mensch geworden. Du musst dir nichts mehr verdienen. Es geht vielmehr darum, lass dir den Segen, den Gott dir schon gegeben hat, nicht rauben. So, das ist der Kolosserbrief. Fundament und dann Baustein. Und wir befinden uns gerade in den Baustein, wo uns Paulus sagt, wie wir uns diesen Segen, den Jesus uns schon erkauft hat, nicht mehr verlieren. Und da möchte ich euch heute mit in den Text nehmen, Kolosser 3, Verse 12 bis 15. Wir haben es hier vorne am Beamer, an der Folie, an der Leinwand, genau so heißt das Teil. So zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Und ertragt einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Über alles aber zieht an die Liebe, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede Christi, zu dem ihr auch berufen seid in einem Leib, regiere in euren Herzen und seid dankbar. Das ist der Text heute für uns, für diese Predigt. Das ist ein total guter Text. Wir haben einiges abzudecken. Zum Glück ist es keine Arbeit, sondern eine Freude, sich anzuhören und auszupacken, was in diesem Bibeltext steht. Das ist absolut genial. Wir könnten eine neue Predigtreihe aus dem Text machen, aber wir machen es nicht, weil wir keine Zeit haben. Unser Leben ist beschränkt. Und im Himmel braucht man nicht mehr predigen. Aber was hier zuallererst dasteht und was wir verstehen müssen als Christen, um in der Freiheit leben zu können, sind die ersten Worte in diesem Bibeltext, und die kann man einpacken in einer Aussage: Du bist ein neuer Mensch. Yes, danke Conny. In Vers 11 und 12, in Vers 11 hören wir, es gibt keine Griechen, keine Juden, keine Superreichen, Superarmen mehr. Es gibt nur noch Jesus Christus, der alles in allem ist. Und dann geht es weiter in Vers 12. Ich bin schon hier einen Sprung voraus. Wir gucken uns das gleich noch genauer an. Das Erste, was Paulus sagt, ist: Gemeinde, ich habe euch was zu sagen, aber vorher müsst ihr euch klar werden, ihr seid neue Menschen geworden. Das Alte ist vergangen, das Neue ist da. Ihr seid neue Menschen geworden, als der Heilige Geist bei eurer Bekehrung in euch eingezogen ist. Paulus hat hier drei Bezeichnungen für die Christen. Und die erste Bezeichnung ist Auserwählte Gottes. Er sagt: Leute, ihr seid Auserwählte Gottes. Das heißt so viel wie: Gott hat sich entschieden, sich auf deine Seite zu stellen. Du bist von Gott auserwählt worden. Ich gehe demnächst mit meinem Sohn ein Fahrrad kaufen, das weiß er noch nicht. Und er wird sich ein Fahrrad auswählen. Ja? Dieses Fahrrad wird nicht zu ihm kommen, sondern er wird durch die Reihen gehen und wird sagen: Captain Sharky, das will ich. Ja? Und er zeigt mit dem Finger drauf und er stellt sich auf die Seite des Fahrrads und das Fahrrad wird mitgenommen. Ja? Das ist vielleicht ein schlechter Vergleich. Es war auch eher spontan. Gott hat sich für dich entschieden. Du bist ein Auserwählter Gottes. Das ist, was Paulus damit sagt. Gott hat sich bewusst, willentlich für dich entschieden. Weil er zu dir Ja gesagt hat, kannst du zu ihm Ja sagen. Das ist eine ziemlich frohe Botschaft. Er steht zu dir. Dass du ihn kennenlernst, war seine Initiative. Er hat gesagt: Hey, ich möchte den Robby, ich möchte den Robin und ich möchte auch Leute, die nicht mit R anfangen, ich möchte auch die Damaris und ich möchte den Mike und so weiter. Ihr versteht, was ich meine. In Römer 8, Vers 30 und 31, da führt Paulus das nochmal genauer aus. Ich lese euch mal diesen Vers vor, der ist echt genial. Die er aber vorherbestimmt hat, gewählt, diese hat er auch berufen. Und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Wir haben Erwählung, Berufung, Rechtfertigung, Verherrlichung. Paulus sagt, Gott hat dich aus dem Mist gezogen, er hat sich für dich entschieden, er hat dich gerecht gemacht, er hat dich verherrlicht. Und dann kommt dieser coole Satz, was sollen wir nun hierzu sagen? Wir sagen entweder unfair oder wir sagen, was Paulus sagt, wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Wenn Paulus sagt, ihr seid die Auserwählten Gottes, dann sagt er, Gott ist für euch. Ich sage heute Morgen zu dir, wenn du Jesus Christus als Herrn empfangen hast und Jesus Christus dein Herr und Meister ist und wenn dein Leben ihm gehört, dann heißt es, dass er auf deiner Seite steht. Dass Gott dich auserwählt hat, bedeutet, dass er zu 100% für dich ist. Wenn er sich zu dir stellt, wer kann sich gegen dich stellen? Das ist ein Grund zur Freude. Gott hat dich auserwählt. Gott ist für dich. Er hat sich entschieden. Er wird an deiner Seite stehen bleiben, weil Gott treu ist. Kann ich einen Amen hören oder ein Juhu? Yes. Also, mich hält es fast nicht in den Schuhen. Gott hat mich auserwählt. Danke. Zweitens, wie nennt Paulus die Christen noch? Als nächstes nennt Paulus die Christen Heilige. Zieht nun an als Auserwählte und als Heilige. Am Kreuz tauschte Jesus mit dir seine Klamotten. Du hast ihm deine Sünde gegeben und er hat dir seine Gerechtigkeit gegeben. Am Kreuz wurden die Klamotten getauscht. Am Kreuz wurde deine Sünde umgetauscht in Gerechtigkeit. Du hast neue Klamotten an. Du bist heilig. Am Kreuz hat Jesus für dich alles bezahlt. Als du das angenommen hast und angefangen hast zu glauben, ist der Heilige Geist in dein Herz gezogen und du bist heilig geworden. Heilige stehen nicht in der katholischen Kirche in einer kleinen Nische. Heilige sitzen auf roten Stühlen und riechen entweder angenehm oder unangenehm. Ich rieche heute nach Zwiebel. Tut mir leid. Indem Paulus uns Heilige nennt, macht er uns Mut. Er erinnert uns daran, wir sind zwar menschlich betrachtet, nicht in der Lage, Gott zu gefallen, aber der Heilige Geist in uns wirkt an uns eine übernatürliche Veränderung. Der Heilige Geist in dir wirkt an dir eine übernatürliche Veränderung. Du kannst vielleicht schaffen, aufzuhören, Kette zu rauchen, aber dass dein Herz nicht mehr gefüllt ist von Sünde, sondern gefüllt ist von Lobpreis und Dankbarkeit, ist ein übernatürliches Wunder. Und dieses Wunder wirkt der Heilige Geist in dir, an dir. Deswegen solltest du heute Morgen zuversichtlich sein. Paulus nennt dich einen Heiligen und eine Heilige. Der Heilige Geist befähigt dich, ein Kind Gottes zu sein. Was richtig cool ist, Paulus bleibt hier nicht stehen. Er sagt nicht nur, du bist auserwählt und heilig, weil das können auch Diener und Knechte und Soldaten sein. So wie der Oberfeldwebel, so stelle ich mir das vor, durch die Fußgängerzone geht und sagt, hey, du hast eine Soldatenfigur. Würdest du nicht gerne in die Bundeswehr kommen? Ich weiß, wir haben hier einen Soldaten und es ist ganz anders, aber du bist nicht nur ein Soldat und nicht nur ein Knecht, du bist beides. Ja? Aber Paulus geht weiter und er sagt, du bist vor allem ein Geliebter Gottes. Du bist vor allem eine Geliebte Gottes. Er sagt, so zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und als Geliebte. Punkt, Punkt, Punkt. Du bist geliebt von Gott. Dankeschön, Monja. Das war ein Juhu mit 3 U am Ende. Im Johannesbrief 4, Vers 19 lesen wir, lasst uns lieben. Wer weiß, wie es weitergeht? Denn er hat uns zuerst geliebt. Du bist geliebt von Gott. Und wenn du das weißt, füllt sich dein Liebestank. Ja, manchmal ist unser Liebestank leer und wir sind die ätzendsten Menschen der Welt. Und wenn wir verstehen und annehmen und erleben und erfahren, dass Gott uns liebt, dann füllt sich unser Liebestank. Du musst eins wissen. Gott sehnt sich heute Morgen danach, dich in den Arm zu nehmen, wie ein Vater sein Kind und zu sagen, ich hab dich lieb. Ich mache das regelmäßig mit meinem Sohn und es ist einfach eine Win-Win-Situation. Ich bin Vater von zwei Söhnen und für mich ist es absolut genial, meine Söhne in den Arm zu nehmen und es ist ein Bedürfnis, meine Söhne in den Arm zu nehmen, zu sagen, ich hab dich lieb. Und es gibt nichts Tolleres, als wenn dann der Jüngste von beiden sagt, auch lieb. Man braucht nicht mal die Gabe der Auslegung des Sprachengebets, um diese Message zu verstehen. Gott möchte heute Morgen zu dir sagen, ich kenne deine Sünden, ich kenne alles, was du siehst, wenn du morgens in den Spiegel guckst, ich kenne alles, was du siehst, wenn du abends auf den Tag zurückblickst. Vergiss es mal für eine Sekunde und komm einfach in meinen Arm. Ich möchte sagen, dass ich dich lieb habe. Die Predigt ist noch nicht zu Ende, aber ich würde gerne ganz kurz beten. Lasst uns gemeinsam beten. Gott, wir wollen uns auf diese Wahrheit stellen, dass du uns auserwählt hast, dass du uns heilig gemacht hast durch deinen Geist und vor allem, dass du uns liebst. Herr, wir sehnen uns nach nichts mehr. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand heute Morgen da ist und sagt, ich habe keinen Bock drauf, von Gott in den Arm genommen zu werden und zu hören, ich habe dich lieb. Du bist mir wertvoll. Herr, lass es uns heute Morgen erfahren. Lass es uns empfangen, dass du uns liebst. Lass uns diese Worte hören, Herr. Lass es uns spüren und lass es unser Leben verändern, dass du uns lieb hast. Amen. Also in Vers 12 erinnert uns Paulus einmal mehr. Du wirst jeden Sonntag daran erinnert und du wirst jeden Tag daran erinnert, wenn du die Bibel liest und es wird bis an dein Lebensende so sein, dass du daran erinnert wirst. Gottes Gnade genügt. Du brauchst dich nicht mehr um deine Errettung zu bemühen. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geboren. Das ist, was wir in Vers 11 und Vers 12 finden. Es ist vollbracht. Das ist deine Identität, das ist das Fundament deines Glaubens. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das ist eine neue Geburt. Jesus nennt es von Neuem geboren werden, Wiedergeburt. Und das bedeutet auch, dass du in eine neue Familie geboren wirst. Und da sind wir jetzt in den restlichen drei Versen dieses Bibeltextes. Du bist Teil von Gottes Familie. In Vers 15 finden wir den Grund, warum Paulus überhaupt diesen Abschnitt des Briefes schreibt. Gott hat uns wiedergeboren und es steht da, um als ein Leib mit unseren Glaubensgeschwistern zu leben. Er hat uns berufen in einem Leib. Er sagt uns damit nichts anderes als, hey, du bist Teil einer neuen Familie geworden. Du warst Teil einer Familie vorher und du bist jetzt Teil einer neuen Familie, Gottes Familie. Der König selbst ist dein Vater geworden. Es ist so, wie es im Psalm 40, Vers 3 steht, da schreit singt der Psalmist, er zog mich aus der grausigen Grube, aus lauter Schmutz und Schlamm. Und stellte meine Füße auf einen Fels, dass ich sicher treten kann. Du warst mal ein Bettler, der im Schmutz saß. Vielleicht bist du heute Morgen noch da und du fühlst dich wie ein Bettler, der im Schmutz saß. Zwei Möglichkeiten. Dein Gefühl trügt oder du brauchst Jesus Christus, der dich rausholt aus dem Schmutz. Du warst ein Bettler, ein Ausgestoßener, der im Schmutz saß. Doch dann kam der König vorbei. Du sitzt am Wegesrand, total verdreckt, arm, verzottelt, ja, bei mir geht es nicht mehr. Und der König hat dir die Hand gereicht und half dir raus aus dem Schmutz und führte dich in seinen Palast. Er führte dich an einen Ort, wo der Boden solide ist, wo du sicher treten kannst. Und er nahm uns als seine Kinder an. Ja, du bist nicht vom Bettler zum Koch geworden, du bist vom Bettler zum Königskind geworden. Er hat dich als Kind angenommen. Er ist dein Vater geworden und er gibt dir neue Kleider, und nimm deine alten Kleider weg. Das ist, was wir in dem Familiengottesdienst gehört haben. Und das, dieses Ausziehen der alten Dinge, der alten Kleider. Und jetzt geht's weiter. Wir bekommen neue Kleider von Gott. Und von diesen neuen Kleidern spricht Paulus in Vers 12. Zieh deine neuen Kleider an. Er schreibt, so zieht nun an als die Auserwählten Gottes, Heilige und Geliebte. So zieht nun an, in anderen Worten, nun, Doppelpunkt, weil ihr Gottes erwählte, heilige, geliebte Kinder seid, tut Folgendes. So zieht nun an als Auserwählte, Heilige und Geliebte, weil ihr seine Kinder seid, zieht deshalb an. Was sind diese neuen Kleider? Zwei Dinge. Erstens, die Liebe. Dein neues, was auch immer das dann ist, Umhang, Mantel, T-Shirt. Deine neue Kleidung ist die Liebe. Vers 14, über alles aber zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Zieht an die Liebe. Wir lesen im 1. Korintherbrief, Kapitel 14, Vers 1, das soll euer Ziel sein, ein Leben, das von Liebe bestimmt ist oder bestimmt wird. Das soll euer Ziel sein, ein Leben, das von der Liebe bestimmt wird. Und nochmals 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 19. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Zieht als seine Kinder an Liebe. Zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Die von Gott empfangene Liebe füreinander ist das Band, das die Gemeinde zusammenhält. Wir werden als Gemeinde nicht wachsen, wir werden als Gemeinde nicht Gottes Reich bauen, wir werden als Gemeinde keinen Unterschied machen, wenn nicht die Liebe, die wir von Gott empfangen haben, weiterfließt zu unserem Glaubensbruder, Glaubensschwester und das Band ist, das uns zusammenhält. Ohne Liebe kein Unterschied zur Welt. Gottes Liebe soll unser Erkennungszeichen sein. Johannes Kapitel 13, Vers 35. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Da steht nicht, dass sie alle begeistert sein werden, aber man wird erkennen, dass ihr Christen seid. Leute werden davon angezogen sein und andere Leute werden es abstoßend finden. Frage, fehlt es dir an Liebe für deine Glaubensgeschwister oder fehlt es dir an Liebe, kaum vorstellbar, für deine Leiter? Fehlt es dir an Liebe? Paulus sagt, ey, wenn du eine neue Kreatur bist, wenn du ein Auserwählter bist, wenn du ein Heiliger bist, wenn du ein Geliebter bist, dann zieh an die Liebe. Wenn du das nicht hast oder du hast das Gefühl, da geht noch mehr, dann ist heute Morgen dein Gottesdienst. Und dann ist das hier deine Predigt. Lass Gott deinen Liebestank auffüllen, damit du andere lieben kannst. Es geht darum, dass wir tatsächlich einen Unterschied machen und die Liebe macht den Unterschied. Also, wenn es dir an Liebe fehlt, tu Buße für die Sünde der Lieblosigkeit. Lieblosigkeit ist keine Schwäche oder eine nachvollziehbare Folge deiner Biografie. Lieblosigkeit ist Ungehorsam gegen Gott und ist Sünde. Tu Buße heute Morgen, wenn dir Liebe fehlt. Und bitte Gott um Liebe für dich, damit du Liebe anderen weitergeben kannst. Bitte um offene Augen für seine Liebe für dich. Und wenn du in der Tatsache ruhst, dass Gott, der Schöpfer des Universums, dich, kleinen Krümel, liebt, dann kannst du andere lieben. Das ist eine Erkenntnisfrage. Also, Liebe ist ein Kleidungsstück und das andere Kleidungsstück nenne ich mal Jesusmäßiger Umgang miteinander. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann möchte er, dass du Jesusmäßig mit anderen umgehst. Und wir lesen jetzt einfach mal, wie sich Paulus Gemeindeleben vorstellt. Wir erinnern uns, wir sollen auch die Welt lieben, wir sollen die Menschen um uns herum lieben, die Jesus nicht kennen. Aber hier spricht er vor allem darum, wie funktioniert Gemeinde, wie funktioniert die Beziehung zwischen Glaubensbrüdern, Glaubensschwestern. Und er schreibt Folgendes, zieht nun an, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Bis nächste Woche, Ende nächster Woche sollten wir das hingekriegt haben. Nee, das geht bis zum Ende unseres Lebens, dass wir daran arbeiten müssen. Was hier aber wichtig ist, Paulus benutzt hier auch in Bezug auf die Liebe, die wir da drüber genannt haben, den Imperativ, ja, Befehlsform. Der sagt nicht, ach, denkt mal drüber nach, ein bisschen barmherziger miteinander zu sein, denkt ein bisschen drüber nach, euch zu lieben, denkt ein bisschen darüber nach, zu vergeben. Nein, er sagt, vergib, sei demütig, sei freundlich, herzliches Erbarmen für andere, ertragt einander. Gott weiß, dass der Mensch, der drei Sitze weiter sitzt, für dich manchmal ganz schön anstrengend ist. Ihr könnt es gucken, wer drei Plätze weiter sitzt. Gott hat damit überhaupt kein Problem. Er sagt, ertrag die Person. Ich ertrag dich jeden Tag. Gott ist heilig. Er hat ein Problem mit Sünde. Er hat ein Problem mit Rebellion. Er hat ein Problem mit ziemlich vielen Dingen, die wir tun. Und er erträgt uns, weil er uns liebt und uns die Gnade geschenkt hat. Und er hat sich entschieden, die Gerechtigkeit Jesu in uns zu sehen, selbst wenn wir uns verhalten, als hätten wir das nicht. Aber deshalb sagt er, ich möchte, dass sich das ändert. Ich möchte, dass du diese Kleider anziehst. Er befiehlt, zieht nun an, bleibt nicht nackig. Zieht nun an, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld und ertragt einander, vergebt euch untereinander. Und das ist unheimlich schwer. Quite difficult, right? Extremely difficult. Enormously difficult indeed. Ich habe einen Tipp für jeden Einzelnen hier. Wenn du diese Bibelstelle in deinem Leben praktisch umsetzen möchtest und viel Trainingsmöglichkeit haben möchtest, dann werde Gemeindeleiter. Und als kleines Sahnehäubchen obendrauf wirst du Hauptschullehrer. Wenn du üben möchtest, andere zu lieben, sanftmütig, langmütig, geduldig, demütig, barmherzig, ertragend, vergebend zu sein, komm auf die Hausgruppenleiterschulung. Jess hat gesagt, am besten wäre es an dem Punkt, mal ehrlich zu sein. Ich glaube, sie hat damit nicht sagen wollen, dass ich sonst nicht ehrlich bin, aber das wäre jetzt der Punkt, wo es einfach mal wichtig wäre, ehrlich zu sein. Ich habe ganz viele Beispiele gebracht und ich musste sie alle wieder rauslöschen, damit sich keiner auf den Fuß getreten fühlt. Ich habe sie sogar entfremdet und hab verschiedene Verben und Hauptwörter ausgetauscht, aber es war immer noch zu eindeutig. In den letzten 4 Jahren, seit ich hier Leiter vom Leiterteam bin ich regelmäßig an meine emotionalen Grenzen gekommen. Regelmäßig. Mir geht es gut und ich freue mich über den Ruf, den Gott mir gegeben hat und ich freue mich über diese Gemeinde und ich liebe diese Gemeinde und diese Gemeinde bringt mich manchmal an die Grenzen dessen, was ich emotional verkraften kann, bevor ich etwas hinschmeiße. Das liegt nicht daran, dass ihr besonders ätzend seid, sondern dass es wahrscheinlich normal ist, ja? Dass es für einen Gemeindeleiter so ist. Ich komme an meine emotionalen Grenzen. Als Leiter und Lehrer bist du nicht gerade die Anlaufstelle für die Personen, die sagen wollen, was alles toll ist und was alles super läuft. Ja, keine Ahnung, vielleicht, ich weiß nicht, wie es der Uli geht, vielleicht kommen alle zu Uli und erzählen ihr, wie toll alles ist, aber ich bin angewiesen darauf, dass die Uli mir das sagt, weil ich höre ganz viel davon nicht. Rausgelöschte Beispiele. Viele Sätze, die man hört oder die man liest, tun extrem weh, weil sie mit dem Zeigefinger auf dich persönlich zeigen. Ob gewollt oder nicht gewollt. Es ist extrem herausfordernd, Gemeindeleiter zu sein. Es ist extrem herausfordernd, 30 pubertierende Menschen zufriedenzustellen. Also ich meine meine Schulklasse, nicht euch. Die Frage ist, was als Gemeindeleiter und als Lehrer, was tue ich damit, dass die Leute einfach, weil sie denken, ich stehe einfach super da und der ist der Gemeindeleiter und ihm geht's gut und er strahlt immer und er proklamiert den Sieg in Jesus, was tue ich mit den Leuten, die einfach den Frust und alles, was sie mit sich rumtragen, was tue ich damit, ich kriege den Satz nicht zu Ende, was tue ich damit, wenn die Leute einfach ihr Zeug bei mir abladen? Mein Impuls ist, frustriert zurückzuschießen. Du findest, es wird zu wenig getan, mach du meinen Job. Das wär mein erster Impuls. Hinschmeißen. Ihr wisst gar nicht, wie viel Freizeit ich hätte, wenn ich einen meiner zwei Jobs aufgeben würde. Ich könnte jeden Tag Zeitung lesen. Ich könnte Filme gucken. Ach, ich möchte jetzt nicht hier auf eine Mitleidstour kommen. Aber mein Impuls ist hinschmeißen. Relativ häufig. Mein Impuls ist, okay, du findest, dass das Evangelium zu extrem ist. Ich predige nie wieder. Aber ich weiß, wenn ich mir den Luxus der Bitterkeit leiste, dann geh ich den Bach runter und dann geht diese Gemeinde den Bach runter. Wenn ich mir Unvergebenheit leiste, ist Game Over. Es gibt nur einen Weg, wie ich unbeschadet aus diesen Situationen rauskomme. Es gibt nur einen Weg, wie ich unbeschadet die E-Mails zur Seite legen kann und die Sätze und die Worte zur Seite legen kann. Und das ist ein Gebet. Der einzige Weg ist folgendes Gebet. Jesus, so wie du mir vergeben hast, vergebe ich Person X und Person Y. Weil du mir sehr, sehr, sehr viel vergeben hast, vergebe ich die Kleinigkeit, die nur meinen Stolz angreift und die mir dienen muss, weil ich ein Geliebter und Berufener bin. Römer 8, Vers irgendwas in den 30ern. So wie du mir vergeben hast, vergebe ich meinem Bruder, meiner Schwester. Ich nehme diese ätzende Situation an, weil ich weiß, dass ich lernen werde und besser sein werde, wenn ich nicht bitter werde. Become bitter or better. Okay? Ich entscheide mich, gnädig, freundlich, demütig, milde, geduldig zu sein und jeden Einzelnen zu ertragen in Liebe. Gott, ich entscheide mich, jeden Einzelnen hier drin so zu ertragen, wie du mich jeden Tag ertragen musst. Herr, mit deiner Hilfe kann ich es schaffen. Amen. Das ist das Gebet. Entweder ich schmeiße alles hin, ich verletze jeden Einzelnen hier in diesem Raum, oder ich entscheide mich, meine neuen Kleider anzuziehen und demütig im Gehorsam Gott zu folgen und zu sagen, es geht nicht um mich, sondern es geht um dich allein. Und wenn es dein Wunsch ist, mich emotional zu stretchen, hier bin ich. Du möchtest etwas an mir wirken, das danach besser sein wird als davor. Ich hätte sogar ein Beispiel gebracht. Als Christ habe ich keine Wahl. Ich muss vergeben, imperativ. Was ich gerade erzählt habe, gilt nicht nur für Gemeindeleiter. Gemeindeleiter sollen ein Vorbild sein. Here I am. Und jetzt müsst ihr nachahmen. Für dich gibt es als Christ keine Wahl, du musst vergeben. Bitterkeit, Unvergebensein, Ungehorsam sind keine Option. Keine Option. Es gibt keine Christen, die bitter sein dürfen. Es gibt keine Christen, die unvergeben sein dürfen. Es gibt keine Christen, die Gott gegenüber ungehorsam sein dürfen. Keine Option. Es gibt auch keine Fußballnationalspieler, die sagen, ich habe ein Problem damit, ein Tor zu schießen. Dann musst du aus dem, dann, das gibt's nicht. Wer hat gegen Argentinien sein erstes Tor geschossen in der Fußball-WM? Wer war das? Arne Friedrich? Ich weiß es nicht. Er hat garantiert kein Problem damit gehabt. Es gilt für jeden Christen, das Imperativ steht für dich, egal wie deine Biografie aussieht. Es gibt keine Ausnahme. Okay? Wichtig ist, Paulus möchte nicht, dass wir aus eigener Kraft ein Gefühl erzeugen oder dass wir aus eigener Kraft unser Inneres so verdrängen, dass es einfach nicht mehr an der Oberfläche ist. Wir sollen nichts aus eigener Kraft produzieren. Wir sollen nichts verdienen vor Gott. Wir sollen nicht aus eigener Kraft die Kleider anziehen, damit wir gerecht vor Gott stehen, sondern wir sollen erkennen, dass wir schon gerecht sind und deshalb ziehen wir diese Kleider an. Es geht nicht um Errettung bei den neuen Kleidern. Es geht nicht um gerecht werden vor Gott bei diesen Kleidern. Diese Kleider kriegst du erst, wenn du gerettet und gerecht bist. Du bist erwählt, heilig und geliebt, deswegen ziehst du die Kleider an. Bitte den Heiligen Geist um Unterstützung, diese Kleider zu tragen. Du bist kein Bettler mehr, du bist ein Königskind. Deshalb ziehst du die neuen Klamotten an. Wenn du ein Bettler bist und ziehst neue Klamotten an und bleibst im Dreck sitzen, wird es eine Woche dauern und diese Klamotten sind absolut nicht mehr zu erkennen als Königskinderklamotten, sondern es ist Bettler-Style. Wir kommen zum letzten Vers. Vierter Punkt. Lerne deinen großen Bruder kennen. Die ganz praktische Frage ist ja jetzt, wie schaffe ich es so zu leben? Wie schaffe ich es, Jesus-mäßig zu leben? Wie schaffe ich es, die neuen Klamotten anzuziehen? Und die Antwort, die Paulus gibt, ist, lerne deinen neuen Bruder, deinen großen Bruder kennen. Die Antwort ist, wir schaffen das, indem wir unsere Hoffnung komplett auf Jesus setzen. Indem wir unsere Hoffnung komplett auf unseren neuen großen Bruder in der neuen Familie setzen. Keine andere Möglichkeit. Vers 15, und der Friede Christi regiere in euren Herzen. Das sagt Paulus. Der Friede Christi regiere in euren Herzen. Deine Herzenshaltung entscheidet, ob dein Herz ein Quell der Bitterkeit ist oder ein Quell des Lebens. Die Bibel sagt beides über das Herz. Ihr kennt all den Spruch, folge einfach deinem Herzen. Ich weiß nicht, wie ich mich entscheiden soll. Hey, folg einfach deinem Herz. Das Problem ist, dass es ein sehr trügerischer Spruch ist. Es stimmt, wir lesen in der Bibel in Sprüche 4, Vers 23, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Ja? Aber die Bibel sagt auch Folgendes, denn das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Das ist 1. Mose 8, Vers 21 und gilt auch im Neuen Testament. Was sagt die Bibel noch? Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis und Lästerung. Auf Deutsch, wenn du den Neigungen deines Herzens freien Lauf gibst, wirst du in ernsthafte Schwierigkeiten kommen. Das weiß Paulus. Er sagt, wir müssen die neuen Klamotten anziehen, weil wir Königskinder sind. Aber wie schaffen wir das? Wir müssen unser Herz bewahren. Und wie tun wir das? Wir wenden uns an den, der für uns Christen alles in allem ist, Christus selbst, unseren großen Bruder. Paulus schreibt, der Friede Christi regiere in euren Herzen. Die Worte regiere in im Originaltext sind aus der Sportlersprache entliehen. Ja? Julian, deine Sprache? Der Friede Christi regiere in deinem Herzen. Regieren in sind die Worte, die bezeichnen, wie ein Schiedsrichter über einen sportlichen Wettkampf entscheidet. Jesus Christus soll wie ein Schiedsrichter über dein Herz entscheiden. Jesus Christus soll derjenige sein, der dir zeigt, ob dein Herz in die richtige Richtung geht oder in die falsche Richtung geht. Jesus Christus ist der Schiedsrichter im Wettkampf, den du jeden Tag neu aufnimmst. In anderen Worten sagt Paulus, lass Jesus Christus über dein Herz regieren, damit du die richtige Herzenshaltung gegenüber deinen Glaubensgeschwistern haben kannst. Jesus Christus ist das Zentrum und Jesus Christus ist derjenige, den wir anblicken sollten, damit wir ein Leben leben können, das ihn ehrt und das unserer Herkunftsfamilie würdig ist, Königshaus. Wenn der Teufel das nächste Mal kommt und er deine neuen Kleider rauben will, dann sag ihm, hau ab, sonst hole ich meinen großen Bruder. Jesus Christus ist derjenige, der ausschlaggebend ist, ob du die neuen Klamotten trägst oder nicht, ob du den Herrn ehrst oder ob du ihn verunehrst, ob du sündigst oder seinen Namen verherrlichst. Vers 15 endet mit den Worten, und seid dankbar. Ich möchte die Predigt beenden mit einem kleinen Akronym der Dankbarkeit. Und zwar mit den Buchstaben Danke, D-A-N-K-E. Versucht euch das zu merken, jetzt wenn ihr in diese Woche reingeht. Ich versuche einfach die Aussagen des Bibelsatzes in diese Buchstaben reinzupacken. D. Du bist neu gemacht. Sei dankbar, du bist neu gemacht. A. Alles ist bezahlt. Sei dankbar dafür, dass Jesus Christus alles für dich bezahlt hat. Die Gnade genügt, du bist gerecht, wenn du ihn annimmst. N, niemand kann dir das nehmen. Gott ist ganz klar darüber. Er sagt, Jesus hat gesagt, niemand kann meine Schafe aus meiner Hand reißen. Niemand kann dir deine Gerechtigkeit nehmen. Niemand und nichts. Lies Römer 8. Sei dankbar dafür. K. Kleide dich deshalb Jesusmäßig in deinem Alltag. Und E. Erlebe den Unterschied. Gott, wir bitten dich, dass du uns die ganze Fülle dessen, was in diese wenigen Verse reingepackt war von Paulus, dass du uns hilfst, das aufzunehmen, in unser Herz fallen zu lassen, in unseren Gedanken zu bewegen und unseren Alltag zu verändern. Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du in uns wirkst, an uns wirkst und durch uns wirkst in die Welt hinaus, dadurch, dass wir dankbar sein können, weil wir wissen, dass wir auserwählt sind, dass wir geliebt sind, dass wir heilig sind, dass wir Königskinder sind, dass keiner uns es nehmen kann, dass wir Liebe von dir empfangen und weitergeben können, dass wir es durch die Hilfe des Heiligen Geistes schaffen können, herzliches Erbarmen, Demut, Langmut, Milde, Geduld, ertragen, vergeben zu leben, Herr. Danke, dass du uns zum Teil einer Familie gemacht hast und dass du uns befähigst, diese neuen Klamotten zu tragen. Danke vor allem, dass du uns Jesus Christus geschickt hast, damit wir unsere Herzen auf ihn ausrichten können. Herr, verändere uns, damit wir eine Veränderung bringen können in dieser Stadt, in unserer Arbeit, in unserer Schule, Universität, unserer Familie, aber vor allem auch unserem persönlichen Gebetsleben. Herr, wir wollen das spiegeln, Herr, dass du, Jesus Christus, unser Erlöser bist, unser neuer Bruder bist und dass wir jetzt Königskinder sind. Verändere uns und lass Haus des Herrn zu einer Gemeinde sein, die dafür bekannt wird, dass Liebe regiert. Und dass du unser einziger Fokus und unser einziger Herr bist, Herr. Amen.